Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, willkommen zur neuesten Episode. Heute spreche ich mit Ludwig von Live Teach Us. Und ja, was genau das sein soll, das wird er uns gleich selber erzählen. Ja gut, lieber Ludwig, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Gleich vorneweg auch dir vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir jetzt hier am Nachmittag nimmst. So ganz zwischen, ja, Stress wahrscheinlich, denke ich mal, weil ihr habt ja einiges zu tun, habe ich in letzter Zeit gesehen, gerade der Didakter war ja gerade erst und so weiter und ihr werdet ja mit Preisen überhäuft, deswegen gleich schon mal Glückwünsche für all die ganzen tollen Auszeichnungen, die ihr bekommen habt und ja, für alle, die es jetzt ja nicht so mitbekommen haben und nicht so dem Ganzen folgen wie wir, vielleicht kannst du ja auch mal kurz einen Querschnitt geben, wer du bist und wer ihr seid, weil ihr seid ja mehrere und was ihr uns Lehrern und uns Schulen Tolles zu bieten habt, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
Das mache ich total gerne. Auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Genau, und um da mal direkt mit so einer kleinen Vorstellung zu starten, wer bin ich eigentlich? Ich bin Ludwig, ich bin der Gründer und mittlerweile darf ich mich auch Geschäftsführer nennen von Live Teach Us. Und Live Teach Us wiederum ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Bildung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu machen. Und das ein bisschen nicht so ganz abstrakt formuliert bedeutet, dass wir es eigentlich versuchen, ja, die Gesellschaft in die Schule zu bringen. Das überwiegend dann, wenn gerade Leerlauf ist, zum Beispiel bei Ausfall. Aber genauso kann das zur Ergänzung des Fachunterrichts oder an Projekttagen gebucht werden, um mehr Lebenswissen und Lebenserfahrung in den Schulalltag zu bringen. Die Idee dahinter stammt nämlich noch aus der eigenen Schulzeit, wo ich dann am Ende meiner Schulzeit dachte, Mensch, ja, also habe viel Gutes gelernt, viel Wichtiges auch, aber trotzdem hat es mir an einigen dann Themen dann doch gefehlt und ich dachte mir, Mensch, wäre doch eigentlich cool, wenn es nicht mehr vom Elternhaus abhängt, wie viel man so Lebensvorbereitung mitbekommt, sondern wir im Grunde die Möglichkeit schaffen, die Schule zu öffnen und Menschen vor die Klasse zu stellen, die eben mal über ganz andere Themen als den klassischen Fachunterricht sprechen können. Also Berufe vorstellen, aber auch wirklich echte Lebenserfahrungen in die Schule bringen, ganz lebenspraktisches Wissen zu Steuern, Finanzen, Versicherung. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache und wenn wir dafür den Ausfall nutzen würden, würden wir theoretisch auch einen großen Leerlauf, den Schulen ja alle haben, sinnvoll füllen, könnten damit sogar vielleicht Lehrkräfte entlasten im Schulalltag. Genau, und aber auch so einen sozialen Gedanken dahinter, irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, indem man da eben so Begegnung schafft zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen. So, das war so ein bisschen die Kernidee, die damals zum ersten Mal aufploppte und genau das machen wir heute. In der Umsetzung haben wir eine App gebaut, können wir später wahrscheinlich auch nochmal drüber eingehen, wie die im Detail funktioniert, aber die ist im Grunde das Herzstück von allem und das ist vielleicht der letzte Satz dazu. Das, was wir hier bauen, sollte quasi nicht nur an meiner alten Schule funktionieren, sondern die Idee war immer, wenn wir hier was bauen und Zeit und Energie reinstecken, dann soll das wirklich großformatig deutschlandweit funktionieren. Man spricht dann ja immer gerne von skalierbar, also am Ende ein Produkt bauen, ja, was deutschlandweit Schulen unterstützt. Und das Ganze, was wir hier machen, machen wir voll gemeinnützig, das heißt für die gute Sache, nicht gewinnorientiert und deswegen, genau, arbeiten wir hier im gemeinnützigen Sektor.
Ja, auf die App kommen wir natürlich noch zu sprechen, das ist klar. Das klang ja sehr spannend, wie ihr das da geregelt habt, gerade wenn es um den direkten Bedarf, also ich komme jetzt direkt, habe am Mittwoch auch schon wieder Vertretung, also ich weiß, wovon ich rede, da weiß ich das jetzt, aber es ist ja oft so, dass man es erst am Morgen erfährt, da bin ich mal gespannt. Aber ich würde vorher noch ein paar Kleinigkeiten, weil ihr kommt ja aus Berlin, oder?
Genau, wir sitzen in Berlin, wir haben aber in München angefangen damals.
Ach so, okay. Und habt dann in den beiden Städten, wo ihr quasi gestartet seid, auch schon quasi so ein Pool, wo ihr dann darauf zurückgreifen könnt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja jetzt je nach Region doch sehr unterschiedlich ist, oder? Auf welchen, sag jetzt mal, auf welche Live-Teachers, so nennt ihr die ja, glaube ich, ihr zurückgreifen könnt dann in den einzelnen Regionen.
Genau, es ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, wenn man eine Plattform oder im weitesten Sinne einen Marktplatz baut, auf dem man einfach zwei Seiten versucht zusammenzubringen, die dann einen Mehrwert erzeugen, wenn sie zusammentreffen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir natürlich immer schauen müssen, da wo wir Partnerschulen haben, müssen natürlich auch vor Ort Menschen, also unsere Live-Teacher sein, die ehrenamtlich mitmachen. Und andersrum ist es oft auch so, dass die Schulen sagen, da gibt es hier schon in unserer Region Menschen, dann sage ich, die kommen kommen, vor allen Dingen dann, wenn halt die Partnerschule da ist. So. Also es braucht quasi eigentlich beide Seiten wollen, dass die anderen schon da sind. Das ist so ein bisschen die auch kommunikative Herausforderung, vor der wir oft stehen. Aber im Endeffekt ist es genau so, dass wir relativ früh entschieden haben, das, was wir machen, deutschlandweit anzubieten. Ein Vorteil oder ein Grund dafür war auch, dass wir das Ganze, was wir anbieten, nicht nur live vor Ort in den Klassenräumen stattfinden lassen, sondern man kann das Ganze auch digital nutzen. Das heißt, man hat als Schule bei jeder Anfrage auch die Möglichkeit zu sagen, diese Anfrage darf sowohl live vor Ort oder auch online stattfinden. Und dementsprechend kann man dann mit unserem eigenen Tool sich jemanden auch dazuschalten lassen. Und wenn man jetzt mal sagt, wir haben viele Schulen, die sehr im ländlichen Raum sind, wo wir wirklich vor Ort noch wenige Menschen haben, die mitmachen, hat man trotzdem die Möglichkeit, direkt, nachdem man sich als Schule registriert hat, eine erste Anfrage zu stellen, wenn man das Online-Format quasi auch durchsetzen oder umsetzen möchte.
Ist das dann so, dass die Großstädte da schon gut dabei sind oder ist auch da, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein deutlicher Unterschied, oder?
Genau, es ist schon so, dass wir in den ganzen, sag mal, Metropolregionen immer stärker vertreten sind. Es ist dann einfach so, die erste Schule kommt dazu, dann sind die Lehrkräfte natürlich untereinander vernetzt, die Schulleitung auch. Dann spricht sich das dann natürlich immer nochmal so regional schneller rum. Und dann ist es vielleicht auch nochmal so, dass man natürlich in den Großstädten das vielleicht eher kennt, dass da mal neue Anbieter kommen, die irgendwie was Spannendes machen, man sich da eher drauf einlässt und man im ländlichen Raum vielleicht nicht ganz diese große Innovationsoffenheit hat. Wobei ich das selber aus meiner Erfahrung gar nicht so sagen kann. Das ist nur eine Vermutung, die ich jetzt mal so pauschal denken würde. Es ist sogar, also wir haben es dann immer erlebt, wenn die Schulen im ländlichen Raum dazukommen, dass sie sich total gefreut haben, dass sie auch bei uns mitmachen dürfen und wir quasi nicht nur mit Schulen arbeiten, die in den Städten liegen. Aber ich glaube, es ist so grundsätzlich, also zumindest die Schulen, die ich kenne, die von München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt liegen, die sind meistens schon immer auch generell Schulen, die zu den Vorreiterschulen gehören und neue Dinge gerne ausprobieren.
Ja, ich war etwas überrascht, weil ihr in Berlin schon in das Schulportal quasi integriert seid. Habe ich das richtig verstanden, oder? Das heißt, wir haben auch so ein Schulportal. Mhm. Bei uns nennt sich das VIDIS und da sind dann bestimmte Dienste, die ja mehr oder weniger offiziell für Schulen freigegeben sind, einfach verlinkt. Das bedeutet nicht, dass die Schulen die direkt nutzen können. Das ist einfach nur quasi Werbung für Dienste, die geprüft sind auf Datenschutz und genutzt werden dürfen. Und ich fand es deswegen so witzig, weil bei uns kannte Live Teachers gar niemand und in Berlin ist es schon im Schulportal. Und das ist die Frage, wie kommen wir da irgendwie hin? Also das ist ja...
Ja, das ist halt das Absurde. Das ist etwas, das habe ich auch am Anfang schmerzhaft lernen müssen, dass wir hier leider in Deutschland 16 verschiedene Bildungssysteme haben. Und wir beispielsweise auch in NRW von der Bildungsministerin, also von höher geht es ja gar nicht, aktuell extrem unterstützt werden. Und sie eigentlich auch gesagt hat, sie würde gern, dass wir flächendeckend im Bundesland stattfinden und vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich ganz schön, das weitergedacht nutzen, also als feste Bestandteil im Schulalltag. Also was wir jetzt schon nebenbei anbieten, dass man uns auch zur Ergänzung des Fachunterrichts buchen kann, also beispielsweise mal jemanden aus dem MINT-Bereich für den eigenen MINT-Unterricht dazu holen, der oder die sich dann auch eventuell nur dazu schalten muss und dann vielleicht sogar Fragen fertige beantworten kann, die es von den Schülerinnen und Schülern gibt. Dieses weitergedachte Format, was wir ohnehin schon fahren, das würde gerne die Bildungsministerin zum festen Bestandteil in NRW machen. Also das ist irgendwie auch spannend zu sehen, dass wir in jedem Bundesland unterschiedlich weit sind, aber grundsätzlich, und ich glaube, das ist das Schöne, eigentlich in keinem Bundesland bisher auf großen Widerstand gestoßen sind. Es ist dann eher die Scheu, etwas Neues auszuprobieren oder auch natürlich die Arbeit, die dahinter steht, einen neuen Anbieter erstmal zu prüfen und zu schauen, ist der seriös und warum machen die das eigentlich? Aber es ist selten so, dass wir irgendwo Ablehnung erfahren, sondern es ist wirklich eher schwer, überhaupt in das System so reinzukommen. Aber wenn wir dann einmal da sind, uns vorstellen dürfen, erleben wir eigentlich immer eine tolle Unterstützung und das kann ich wirklich in ganz Deutschland so feststellen.
Ja, das wäre nämlich genau das Nächste gewesen, dass man sagt, naja, wenn man die Kontakte schon hat, sind die dann zu sortieren. Wir kommen ja dann noch zu der App, aber das würde sich ja tatsächlich perfekt ergänzen. Also ich glaube auch, dass da manche bei uns sehr hellhörig werden würden, wenn sie wüssten, okay, für Physik, da ist ja irgend so ein Forscher, den habe ich da in der Liste gesehen, auch den könnte ich ja mal für meinen Unterricht anfragen. Also quasi abseits dessen, weil ich bin jetzt zu euch oder auf euch aufmerksam geworden über mehr oder weniger die Aussage, wir übernehmen Vertretungsstunden. Also wir entlasten Lehrer dahingehend, dass Leute an Schulen kommen können, die Vertretungsstunden übernehmen. Und da dachte ich mir, wie soll denn das funktionieren und so weiter. Und darüber bin ich quasi reingegangen. Ich bin gar nicht über die, wie du jetzt eben erzählt hast, so, ja, wir bieten Alltagswissen an und ergänzen quasi auch inhaltlich die Schule oder bieten jetzt vielleicht sogar Wissen aus speziellen Bereichen, weil wir eben Kontakt zu, ich sag jetzt mal, Spezialisten und so weiter haben an. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
Genau, also es ist wirklich so, das ist auch, wie die Idee so entstanden ist, die kam halt wirklich so aus dem Gedanken, hey, wir haben hier so viel Leerlauf in den Schulen, lasst uns das doch sinnvoll nutzen, weil das Erste, was man immer hat, wenn man sagt, man möchte hier neue Inhalte in das Schulsystem bringen, es ist kein Platz da. So, das liegt ja oft einfach daran, ne, dass es gibt schon genug Fächer. Ich glaube, jeder von uns hat mindestens ein Fach im Kopf, das man gerne im Schulsystem hätte. Das heißt, wir haben gesagt, okay, lass doch die Lücke nutzen, die ohnehin da ist. Dann sagen wir, legen wir uns mit niemandem an, nehmen niemandem was weg und füllen nur was ohnehin leer ist. Und dann kamen relativ schnell die ersten Schulen und haben gesagt, man muss dafür immer Unterricht ausfallen, das ist teilweise so wertvoll, was wir hier von euch bekommen haben, das würden wir gerne auch anderweitig nutzen. Dann waren wir so, naja, wir haben hier eine Plattform gebaut, der das am Ende letztlich ganz egal ist, wie sie genutzt wird, Hauptsache sie wird genutzt. Und das ist auch immer mittlerweile unser fester Glauben, dass wir sagen, also dieses Thema Bildung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen und wirklich die Gesellschaft aktiv im Schulsystem einbringen, das ist eigentlich, worum es uns eher geht. Wann wir damit zum Einsatz kommen, ist uns letztendlich gar nicht mal so wichtig. Hauptsache, es passiert eben. Und wann immer wir da Lehrkräfte im Alltag unterstützen können, da werden wir aktiv und da freuen wir uns auch, wenn wir unterstützen können. Aber in letzter Instanz geht es uns wirklich darum, diese wertvollen Inhalte, diese Lebenserfahrung der Menschen, die wir haben, die quasi in die Schule zu transportieren.
Naja, wir haben ja die Berufsorientierung und so weiter. Das ist ja noch ein Punkt, ne? Wo man sagt, man lernt auch mal andere Berufe, zum Beispiel abseits des Abiturabschlusses kennen. Also wenn es mal ein Handwerker kommt, der einfach mal aus seinem Alltag erzählt, wäre das jetzt zwar für einen, sag jetzt mal, einen Zwölftklässler, der jetzt am Abitur ist und wahrscheinlich studieren möchte oder wie auch immer, trotzdem ein wertvoller Blick auf etwas, was er wahrscheinlich so in der Form nie wieder kriegen könnte. Also da würde ich auch, das fand ich auch so komisch, weil klar, letztendlich müsste ich ja nicht, weiß, ihr habt das auf eurer Webseite so schön dargestellt, die Lehrer müssen ja nicht anwesend sein, die können irgendwie auch nebenan oder so hocken, aber da wäre ich natürlich schon neugierig. Also das fände ich ja schon auch interessant. Also es gibt absolut ja durchaus Szenen, wo ich sage, ja, nee, da bleibe ich schön da, weil ich will das auch hören, weil das interessiert mich natürlich auch.
Ja, und das, ja genau, also das kriegen wir auch immer, wir holen nach jeder Stunde auch Feedback ein und das ist etwas, was wir immer wieder auch zurückgespiegelt bekommen, dass uns Lehrkräfte sagen, sie hatten ursprünglich eben geplant, gar nicht die Stunde mit dabei zu sein, aber dadurch, dass das Thema dann so interessant war und sie auch die Reaktion der Schülerinnen und Schüler mitbekommen haben, haben sie dann doch letztendlich sogar, waren sie die komplette Zeit dabei, obwohl sie die Zeit anders nutzen wollten, weil es halt dann wirklich spannend ist. Und wir sehen ja auch jeden Tag, was wir so in Schulen bringen, welche Themen dabei sind. Also heute Morgen habe ich erst irgendwie gelesen, Blick aus dem Cockpit, wie das Leben, also wie man quasi irgendwie aus dem Leben eines Flugbegleiters, wo ich auch denke, ja spannend, würde man wahrscheinlich so im normalen Leben nie die Möglichkeit haben, mal diese Perspektive kennenzulernen. Und selbst wenn das für einen selber jetzt gar nicht relevant ist, ist es einfach spannend, mal sowas zu hören aus erster Hand.
Ja, ja, absolut. Also deswegen war ich da völlig auf dem falschen Dampfer wahrscheinlich, weil ich da wirklich das so als, ja, wir übernehmen eure Vertretungen. Also ich finde, das muss man auch nochmal klar rausstellen. Das ist vielleicht gar nicht mehr oder vielleicht auch gar nicht so das Anliegen, sondern du hast es jetzt auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Nein, es geht darum, einfach Menschen zusammenzubringen letztendlich. Und
genau. Ja.
Das ist so das Ziel, gell? Genau.
Ja.
Jetzt hast du am Anfang auch schon erzählt, dass das nicht so einfach war. Ich habe ein bisschen recherchiert und es war wohl anscheinend tatsächlich am Anfang nicht nur nicht einfach, sondern wohl, ja, so, hier steht jetzt bei meiner Recherche so die ersten 2,5 Jahre massiv schwierig. Vielleicht kannst du mal aus den Anfangsphasen, weil Start-up-Geschichten sind immer interessant, also gerade wenn es auch darum geht, so ein bisschen den Leuten ja mitzuteilen, vielleicht doch etwas länger dran zu bleiben, als gleich aufzugeben. Und ihr habt das ja gemacht, also vielleicht kannst du da nochmal erzählen, ja, dass das nicht so einfach immer ist, wie sich manche das vorstellen. Einfach mal eine Idee und los geht's.
Ja, absolut. Genau, es ist nämlich auch der Grund, wenn immer heute Menschen von uns hören, uns kennenlernen und mittlerweile sind wir ja einfach auch, ich würde schon sagen, auch professionell gut aufgestellt, sagen immer alle, ach, das ist so naheliegend, ich hatte die Idee auch schon mal und Manche ärgern sich sogar, dass sie es nicht umgesetzt haben. Und ich sage immer, der einzige Grund, warum es uns überhaupt gibt, ist, weil wir eine sehr, sehr lange Durststrecke hinter uns haben und eben sehr lange gar nichts voranging, wir aber eben nicht aufgegeben haben, sondern dran geblieben sind. Und das ist der Grund, warum es jetzt mittlerweile eben auch so viel, ja, warum wir so viel positive Rückmeldungen bekommen und es auch von Schulseite endlich so aufgenommen wird, wie ich es mir lange erhofft habe. Ich bin nämlich damals nach der Schule quasi raus, sehr naiv losgegangen und dachte, das ist ja so eine, wir sagen immer No-Brainer-Idee so, und das ist so naheliegend, das werde ich wahrscheinlich grob skizzieren müssen und dann werden sie mir die Schulen das schon aus der Hand reißen. Das wird relativ einfach in der Umsetzung und nach einem halben Jahr kann ich wahrscheinlich das nächste Projekt starten. Soweit die Idee damals oder mein quasi doch sehr naives, fast kindliches Gedanken, die ich da anfänglich hatte. Ich habe dann selber quasi also die Idee relativ früh rausgetragen, Menschen erzählt und auch echt gute Rückmeldungen bekommen. Aber bis ich dann gestartet habe, ich habe dann nochmal Kommunikation studiert, stand dann aber nach meinem Studium an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt alles oder nichts. Ich möchte wissen, ob das funktioniert, was ich mir damals ausgedacht habe. Habe mir quasi noch zwei Personen dazugeholt, die verrückt genug waren, das mit mir einfach mal zu starten. Man darf hier immer nicht vergessen, auch wenn wir uns Social Startup oder Startup nennen, es ist ja trotzdem ein gemeinnütziges Startup. Das bedeutet im Umkehrschluss, hieraus können niemals Gewinne generiert werden. Und selbst wenn welche mal da sein sollten, was wahrscheinlich nicht passiert, dürfen die nicht ausgeschüttet werden. Das heißt, es gibt im Grunde aus finanzieller Sicht wenig Anreizpunkte, sondern im besten Fall, so wie jetzt, können wir uns ein normales Gehalt davon auszahlen, aber darüber hinaus ist nichts möglich und das ist ja, was normalerweise im Startup-Bereich viele junge Menschen sehr antreibt, ist natürlich die große Aussicht auf den Exit, dass irgendwann dann mal ein großes Unternehmen kommt, das Startup aufkauft und man dann sehr, sehr reich quasi das Ding verlässt. Das ist hier unmöglich und das ist auch bewusst so gewählt, aber bedeutet vor allen Dingen für die Anfangszeit, es ist nicht leicht, Leute zu finden, die hier Lust haben mitzumachen, weil jeden Cent, den wir halt selber am Anfang reingesteckt haben, den sieht man so nicht wieder. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das ist, ich habe immer gesagt, meine Spende an die Gesellschaft tat nur damals besonders weh, weil ich halt aus der Uni rauskam und ich glaube ganz typisch natürlich kein Geld mehr hatte und damit jetzt auch nicht irgendwie so ein finanzielles Polster, wo man sagt, ja gut, man kann jetzt das einfach mal spaßeshalber ausprobieren und sonst verliert man halt ein bisschen Geld, sondern es war wirklich, ich sag mal nicht der beste Zeitraum, um das Ganze zu starten. Dennoch war meine Motivation höher denn je. Und ich war halt auch ganz sicher, dass wenn wir das hier schaffen, dann wird es für mich persönlich kein Reichtum geben, aber es wird ein gesellschaftlicher Reichtum oder Mehrwert entstehen. Und das war von Tag 1 mein Antrieb und ist es bis heute auch noch. Das Ganze hat aber dann wirklich über 3 Jahre gedauert, bis wir zum ersten Mal Spenden und Förderungen hatten, die es möglich gemacht haben, dass man in Vollzeit an dem Ganzen arbeiten konnte. Bedeutet im Umkehrschluss, ich habe damals selbstständig am Abend und am Wochenende alles Mögliche gemacht, was mir irgendwie vor die Nase gesetzt wurde. Also ich habe so Branding, Kommunikation, Marketing gemacht im selbstständig und der Rest vom Team hat halt Vollzeit unter der Woche gearbeitet. Das heißt, wir hatten immer ganz komische Arbeitszeiten. Ich habe zwar unter der Woche immer für das Projekt gearbeitet, meistens aber dann am Wochenende, wenn ich noch die Zeit hatte, auch nochmal, weil da natürlich der Rest vom Team dann frei hatte, weil die ja unter der Woche Vollzeit gearbeitet haben. Und so haben wir aber trotzdem das Ganze gestartet und dann kam halt das erste große Erwachen quasi, dass das, was wir uns vorgenommen hatten, erstmal total große Probleme hatte, irgendwie in Schulen angenommen zu werden. Weil, das habe ich damals dann auch zum ersten Mal verstanden, Schulen kriegen ja tagtäglich sehr, sehr viele tolle oder vermeintlich tolle Angebote. Sehr viele Unternehmen versuchen auch in Schule zu kommen. Und es ist gar nicht mal so leicht für eine Schulleitung herauszukristallisieren, was ist jetzt wirklich ein wertvolles Angebot und was nicht. Und selbst wenn unsere App so einfach und unkompliziert ist, ist es trotzdem erstmal mehr Arbeit, das Ganze irgendwie im Alltag zu etablieren. Und auch das war mir damals so nicht klar. Weswegen wir ein bisschen naiv rangegangen sind und ich damals einfach auch die E-Mail-Adressen mir auf der Website der Schulen rausgesucht habe und die Schulleitung direkt angeschrieben habe, weil ich natürlich dachte, ja, ich muss hier die Schulleitung überzeugen. So, und das hat erstmal alles gar nicht funktioniert. Ich habe wirklich fast keine Antworten bekommen, wenn dann meistens auch Ablehnung. Und selbst als ich dann mal in der Schule drin war, einen Fuß in der Tür hatte, war die nächste Frage immer, warum macht ihr das? Also es war ganz schwer, den Schulen zu verklickern, warum sich eine junge Truppe an wirklich, also mein Team ist sehr talentiert, das sind alles sehr kluge, coole Leute, warum setzen die sich hin und lösen hier ein Problem, wenn die damit nicht irgendwie, die könnten doch das auch in eine weitere Dating-App bauen und damit schnelles Geld verdienen, anstatt sich hier um dieses Problem zu kümmern. So, und das das war der erste große Dämpfer, dass selbst als wir dann in den Schulen waren, hieß es immer, also diese Glaubwürdigkeit hat uns gefehlt, weil wir natürlich ein neues Projekt, wir hatten nichts im Rücken, keine große Firma, keine große Stiftung, nicht mal der Staat oder so hat uns da großes Geld gegeben. Und so ist es ja leider im sozialen Bereich, dass man die ersten Jahre wirklich komplett eigenständig überleben muss. So, und das war für uns damals wirklich auch ganz, ganz viel Learning, also Learning-Zeit, wo wir einfach, ich würde mal sagen, tagtäglich gelernt haben. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Marathon. Wir sind nämlich losgerannt, weil wir dachten, Startup ist klassische Sprint-Manier. Das heißt, man sprintet los und versucht in kurzer Zeit ganz viel zu schaffen. Und das ist ja eigentlich so der Trick bei vielen Startups, also diese Geschwindigkeit. Was wir dann gemerkt haben, nach spätestens, glaube ich, einem Jahr, das Ganze, was wir hier formen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn man einen Marathon lossprintet, dann geht einem natürlich auch erstmal die Puste aus. Und man muss überlegen, habe ich überhaupt die Energie jetzt, das für einen Marathon quasi anzugehen? Das heißt, noch richtig viele Kilometer vor mir zu haben. So, und das war so ein bisschen das Szenario. Also dieses, man kommt erstmal gar nicht in die Schulen rein. Wir haben den Zugang nicht gefunden, als auch selbst wenn wir drin waren, war es so, ja, wir verstehen nicht ganz, wie ihr eure wertvolle Zeit hier für so ein Projekt investieren könnt, was auch noch gemeinnützig ist, also wo ihr irgendwann vielleicht mal ein Gehalt bekommt, aber darüber hinaus nicht so. Warum machen das junge Leute? Und daraufhin haben wir dann wirklich sehr stark an der Art der Kommunikation gearbeitet, wie wir kommunizieren, sind direkt auf volle Transparenz gegangen. Das heißt, wir haben offen und ehrlich gesagt, wir sind eine junge Truppe, wir haben die Erfahrung in der eigenen Schulzeit gemacht und alles, was wir tun wollen, ist hier wirklich für die gute Sache. Deswegen die Gemeinnützigkeit, deswegen alles transparent, wie wir arbeiten, warum wir das tun, wer für uns arbeitet, und konnten dann mit der Zeit Schritt für Schritt erste Schulen überzeugen, die das Ganze mal ausprobiert haben und haben dann schnell festgestellt, okay, das, was wir hier machen, also auch in diese Ausfälle reingehen, aber auch den Fachunterricht zu ergänzen, das profitieren in erster Linie natürlich auch die Lehrkräfte selber von. So, die können damit besseren Unterricht machen, die werden aber auch direkt entlastet, wenn wir zum Einsatz kommen, plus wir bringen Wissen in die Schule, was Lehrkräfte sogar nicht haben können, ne, weil man dafür die Lebenserfahrung braucht. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir auch unsere Kommunikation auf Lehrkräfte ausgerichtet haben und nicht mehr auf die Schulleitungen, weil am Ende haben wir gemerkt, an allen Schulen, wo wir jetzt mittlerweile tagtäglich auch aktiv sind, haben uns natürlich immer Lehrkräfte eingebracht und nicht und selten die Schulleitung. Also es gibt es auch ein paar Mal, klar, aber ich habe erst dann verstanden, dass so eine Schulleitung am Ende ja den gleichen Job hat, wie so ein mittelständisches Unternehmen zu leiten. Das heißt mal schnell bis zu 100 Angestellte, also die Lehrkräfte, und das bedeutet natürlich, dass da ganz, ganz wenig Zeit für neue Projekte ist, weswegen es viel schlauer ist, quasi erstmal die Lehrkräfte zu überzeugen, denen von uns zu erzählen, da auch direktes, ehrliches Feedback zu bekommen und mit denen dann gemeinsam zu schauen, wie man die Schule quasi zur Partnerschule macht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es ist natürlich schon so, dass die Schulleitung sagen könnte, hier, wir machen das jetzt, aber das passiert einfach nicht. Also
genau.
Das funktioniert nicht, weil nach von oben... Das klappt nicht. Aber wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, ich habe Folgendes entdeckt, dann ist es auf gleicher Ebene. Dann nehmen andere Kollegen das wahr und sagen, ach, lass mal sehen. Und wenn dann der Chef merkt, das wird akzeptiert, das wird angenommen, dann kann man drüber reden, ob man das dann implementiert oder nicht. Ich finde es auch ganz witzig, wie der Generationenkonflikt da wieder so ein bisschen aufkocht. Man kommt da so als Jungunternehmer in eine ja doch eher ältere Riege von älteren Damen und Herren, die, also es ist jetzt nicht der Boomer-Gensiv-Konflikt, aber es ist schon so der Sache, ja, ihr wollt doch Geld machen. Also das Bild, was wir Lehrer quasi, auch eher älteren Lehrer von der Generation haben, der ist schon manchmal etwas beschämend, muss man schon sagen, weil man es einfach Leuten auch nicht zutraut, abseits von finanziellen Interessen, wofür wir aufgewachsen sind, war ja immer klar. Ich meine, man macht Arbeit, man geht arbeiten, man will erfolgreich sein, man will Karriere machen. So dieses, warum macht ihr das? Also
genau.
Ich sehe da schon wieder auch sowas, also dass das quasi so ein bisschen aufeinander prallt, quasi so dieses Bild, was wir hier so haben und auch die Älteren haben und dann das Bild, was ihr auch von euch, und ich höre es immer wieder, also unterschätzt bitte die aktuelle Generation nicht, die immer in der Presse als faul, als Work-Life-Balance orientiert gilt und ständig nur am Handy hängt, welche Innovationskraft da dahinter steckt.
Also absolut, absolut. Also dem würde ich total zustimmen und will da auch immer eine Lanze brechen. Also ich meine, ich habe ja selber mittlerweile jetzt ein kleines Team von 8 Leuten. Wir sind alle fast so eine Generation und alle, die hier mitarbeiten, könnten woanders besseres Geld verdienen, aber haben halt Lust, wirklich mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles zu tun und vielleicht auch nachhaltig hier einen positiven Effekt auf unserem Bildungssystem zu haben.
Ja. Und es wird auch immer wertvoller werden, weil die ganzen KI-Diskussionen, die werden sich ja auch darauf fokussieren, dass sinnvolle Arbeit vom Menschen gemacht werden muss und nicht die Arbeit, die quasi automatisiert dann unsinnvoll, nur damit sie gearbeitet ist, gemacht wird. Also ich denke, da das verlagert sich auch nochmal.
Absolut, das ist auch etwas, was wir hier im Team natürlich auch in den letzten Monaten viel besprochen haben, dass wir auch glauben, gerade in Zeiten von KI, wo ja auch viel im Bereich Lernen und Schule zukünftig wahrscheinlich auch von KI irgendwie abgedeckt werden kann, oder ich finde so das beste Beispiel ist natürlich ein gut geschriebenes Programm, was für die einzelnen Schülerinnen und Schüler individuell so nach Stärken und Schwächen Schritt für Schritt so Mathe beibringt. Also dass die schwächeren Schüler da irgendwie nochmal mehr Runden drehen als die stärkeren und das wirklich so individuell der Lernplan da angepasst wird, dafür ist so eine KI prädestiniert. Was wir aber machen, diese echte Lebenserfahrung, die kann zwar eine KI vortäuschen, aber wir wissen natürlich alle, dass das nur eine Wiedergabe ist von wahrscheinlich ganz vielen unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Aber jemanden wirklich in die Klasse zu bringen, nach vorne, der stellt sich hin, guckt den jungen Menschen in die Augen und kann natürlich auch wirklich ernsthaft auf jede Frage menschlich antworten. Das könnte schon noch mal einen deutlich höheren Wert in 10 Jahren haben, als es vielleicht jetzt schon ohnehin. Also ich würde sagen, es ist jetzt auch schon wertvoll, aber ich glaube, der Wert steigt nochmal, weil wir zukünftig wahrscheinlich noch mehr KI im Alltag haben und diese echte Begegnung einfach nochmal, ja, einfach an Wert steigen wird.
Ja, ja, absolut. Und natürlich auch die Firmen das so sehen. Also sie werden ja auch da, ja, anscheinend ja auch voll dabei sein, das zu unterstützen, sonst wird es ja nicht funktionieren. Jetzt kommt natürlich die Sachen, du hast ja selber schon gesagt, die Schulleitungen sind misstrauisch und so weiter. Also es ist 1:1 das, auf das ich ja auch gestoßen bin, und ich bin ja auch misstrauisch. Ja. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt sage, wow, grundsätzlich natürlich. Also ich finde, das ist eine Wahnsinnsidee. Und wie du sagst, die Idee hat wahrscheinlich jeder. Ja, man könnte da was Sinnvolles machen in diesen Vertretungsstunden. Mhm. Die Idee habe ich auch. Und dann lege ich mir was zurecht und dann habe ich eine Vertretungsstunde, da habe ich da mal Lust, da mache ich dann mal was, und in der anderen Vertretungsstunde zeigt man mal einen Film, da hat man keinen Bock. Und manchmal kriege ich ja auch was von Kollegen und bin dann Fachkollege, dann kann ich das machen. Zum Beispiel jetzt, man kommt in der Vertretung, da kriege ich was und bin selber ja auch Biolehrer. Das zählt für mich aber nicht als Vertretungsstunde. Also das ist halt einfach, da tauscht man halt untereinander die Lehre aus. Jetzt kommt da jemand ins Klassenzimmer. Jetzt müssen wir das mal so der Reihe nach durchgehen. Also ich habe es ja schon so richtig verstanden. Der Bedarf wird an die App gemeldet. Mhm. Und dann kriegt jeder, der quasi sich, ja, ich weiß nicht, du wirst es gleich vielleicht sagen, aber dann kriegen einige eine Nachricht, dass da Bedarf wäre. Und können den dann bestätigen. Und dann weiß ich nicht weiter. Also dann weiß ich zwar, okay, ja, da hat jemand jetzt meine Anfrage angenommen. Wie würde das jetzt weitergehen?
Ja, genau. Also ich glaube, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und gucken uns einmal kurz an den Pool der sogenannten Live-Teacher, also die Menschen, die ehrenamtlich bei uns mitmachen. Jetzt fast 20.000 sind wir schon deutschlandweit. Wie kommen die überhaupt in diesen Pool rein? Weil das ist eine wichtige Grundlage. Ich sage immer, unsere Arbeit als Organisation kann man eigentlich auf 2 große Bereiche runterbrechen. Das erste ist die Suche und Prüfung der Menschen und Qualifizierung, und das zweite ist dann eben die Vermittlung in den Schulalltag. Und bei beiden hilft uns natürlich unsere App, die wir gebaut haben, weil wir ja immer gesagt haben damals, das soll quasi in der großen Fläche auch funktionieren, und deswegen haben wir es immer so gebaut, dass wir es eben auch schaffen, große Menschenmengen abzuarbeiten letztendlich, ohne dass wir jetzt als Team so wachsen müssen, weil dann fehlt ja wieder das Geld leider im gemeinnützigen Sektor. So, und dementsprechend läuft es so ab, jeder Mensch, der bei uns mitmachen möchte, hat die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und durchläuft dann einen Prüfungs- und Qualifizierungsprozess. Bedeutet, dass zum einen alle Menschen, die mitmachen wollen, ein erweitertes Führungszeugnis bei uns einreichen müssen, was geprüft wird. Es wird eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, Foto und Daten hochgeladen, und im letzten Schritt jedes Thema, was man letztendlich über uns in die Schule bringen möchte, muss in einem kurzen kleinen Konzept bei uns eingereicht werden, wird geprüft und dann freigegeben. Und hierbei ist es zum Beispiel auch enorm wichtig, dass das Thema nicht nur inhaltlich natürlich zu uns passt, gegebenenfalls auch Nachweise dafür gebracht werden müssen, dass man über das Thema reden kann, als auch natürlich, dass wir uns anschauen, wie ist das Ganze gestaltet, deswegen eben dieses kurze Konzept. Da geht es uns gar nicht um so ein, dass wir das jetzt irgendwie groß verurteilen wollen, wie das jetzt aufbereitet ist, sondern vielmehr darum, dass die Stunde möglichst sehr interaktiv gestaltet ist, weil das ist nämlich auch etwas, was gerne übersehen wird bei uns. Klar sind es irgendwo Themenvorträge, die wir in die Schulen bringen, aber es ist wirklich ganz, ganz selten, dass es ein kompletter Vortrag ist, sondern es ist der Standard eigentlich. Am Anfang gibt es eine kurze Einführung und dann wird relativ schnell, kommt man ins Gespräch. Wir sagen eine gute Stunde, also wir nennen die ja selber Live-Lesson, besteht aus 50-50% Redeanteil zwischen Klasse und unserem Live-Teacher. Das heißt, im besten Fall kommt es wirklich zu einem echten Austausch und die jungen Menschen haben die Möglichkeit, auch ihre Fragen loszuwerden, weil wir sagen immer, wann ist denn mal die Chance, jemanden, ja so einen Experten für einen bestimmten Bereich, dass der mal vor den Kindern steht und die Möglichkeit haben, ihre Fragen da loszuwerden. Genau, also die laufen einmal quasi alle einheitlich durch einen Prüfung- und Qualifizierungsprozess und hier ist auch nochmal wichtig, wir schulen die Live-Teacher auch nochmal auf ihren Einsatz in der Klasse. Dabei ist uns immer wichtig zu sagen, wir versuchen gar nicht erst das Lehramtsstudium nachzubilden, weil das ist ja auch gar nicht unser Ansatz. Wir sind keine Konkurrenz zu Lehrkräften, sondern im Gegenteil, wir unterstützen Lehrkräfte im Alltag. Und was wir eben uns zur Aufgabe gemacht haben, und da haben wir bei der Qualifizierung auch gemeinsam mit Schulen gearbeitet, also das Material und die Workshops, die dann kommen, haben wir gemeinsam aufbereitet, war die Idee wirklich, wie schafft man es, einen Menschen von außen, der sonst nicht von der Klasse steht, auf den Einsatz so vorzubereiten, damit seine Stunde gut wird, dass die jungen Menschen etwas mitnehmen, dass er natürlich selber auch Spaß hat und das Ganze auch einfach schülergerecht stattfindet. Das heißt, da haben wir dann verschiedene kleine Workshop-Module, die man einmal durchläuft und anschließend hat man noch Zugang zu einem digitalen Campus. Das heißt, da hat man auch nochmal ganz viel Material. Wir arbeiten auch mit anderen Organisationen zusammen, wie eine Stiftung Lesen oder Stiftung Kinder Forschen. Also sind so große Player, die so bestimmte Bereiche auch abbilden, wo man dann auch nochmal die Möglichkeit hat, vertieft irgendwo reinzugehen. Man kann individuell mit uns eine Sprechstunde vereinbaren und sich wirklich alle möglichen Hilfestellungen noch von uns suchen, die man vielleicht braucht für seine eigene Stunde, weil wir eben diesen Ansatz haben, es bringt uns nicht allein zu sagen, jeder hat ein Führungszeugnis und los geht's, sondern wir wollen wirklich, dass am Ende schöne und gute Stunden stattfinden und bei dieser Vorbereitung helfen wir halt. So, und wenn man das durchlaufen hat, da kommen wir jetzt wieder zu dem Beispiel zurück, wo wir gerade noch waren. Das heißt, der Pool der Live-Teacher steht quasi deutschlandweit, sind all diese Menschen theoretisch dann abrufbar, aber diese Menschen machen natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Der Großteil der Menschen, die bei uns mitmacht, ist voll berufstätig. Das heißt, wahrscheinlich im Normalfall sitzen sie in irgendeinem Büro oder arbeiten in einer Werkstatt. Und dann geht es halt los, dass man als Schule sagt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, vielleicht für morgen früh um 8 in der 10. Klasse, unserer Realschule beispielsweise. Man hat ein Schulprofil und jede Schule kann dann quasi beliebig viele Einzelaccounts für Lehrkräfte haben. Das bedeutet, man kann das entweder sagen, man arbeitet mit einem Account, wo man wirklich so die Vertretungsstunden dann bei uns einreicht bringt die koordiniert dann auf über einen Account bei uns ein. Oder man sagt, jede Lehrkraft hat auch die Möglichkeit, individuell, wie gesagt, auch zur Ergänzung des eigenen Fachunterrichts mal jemanden dazu zu holen. Letztendlich alle das ist der gleiche Schritt. Man öffnet die App und stellt dann eine Anfrage ein. Die ist in drei Schritte geclustert. Der erste Schritt, da gibt man an, für wann sucht man? Also da, ne, klar, Uhrzeit, Datum auswählen, Klassenstufe. Wenn es mehrere Schulformen an einer Schule gibt, da wählt man auch nochmal die Schulform aus, weil dann im nächsten Schritt kommt, für was sucht man? Also da hat man dann die Möglichkeit, auch noch eine Themenfilterung vorzunehmen. Wenn es jetzt quasi die Vertretungsstunde ist, man sagt, bevor die quasi gar nicht gleichwertig stattfindet, vertrauen wir quasi darauf, dass hier jemand von außen kommt und einen Input bringt, der wertvoll ist, kann man das Ganze als offenes Thema angeben. Das heißt, unser System berücksichtigt dann nur die Klassenstufe und Schulform und findet ein passendes Thema dann. Oder man sagt, man hat eine spezifische Anfrage und kann dann wirklich mit einem Freitext eingeben, wir suchen jemanden, der zum Beispiel mal in Frankreich an Austauschjahr gemacht hat. Oder wir suchen für den Chemieunterricht jemanden, der wirklich aktiv mit folgenden Oberthemen arbeitet und vielleicht einfach einen Einblick in den eigenen Beruf geben kann. Man hat die Möglichkeit, auch noch grundsätzliche Themenfilter vorzunehmen. Wir haben so 5 große Themensäulen, anhand von denen sich quasi unsere ganzen Themen ja einigermaßen strukturieren lassen. Da hat man die Möglichkeit auch noch zu sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht für diese Anfrage nur etwas aus der Lebenssäule und der Karrieresäule, das heißt so Berufsorientierung und eben dieses ganz lebenspraktische Wissen. Und im letzten Schritt gibt man dann noch an, ob das Ganze vor Ort stattfinden soll oder per Video oder ob man sagt, es ist beides möglich, Hauptsache es kommt jemand. Man kann dann quasi so hybrid auswählen, sodass dann theoretisch natürlich deutlich mehr Menschen nochmal in Frage kommen für diese Anfrage, weil ja jeder in Deutschland dann die Anfrage annehmen kann. Wenn man die dann abschickt, und jetzt wird es, glaube ich, so spannend, würde ich immer sagen, dann läuft das so ein bisschen wie, wenn man über eine Taxi-App beispielsweise ein Taxi bestellt. Da ist es ja auch selten so, dass ein Taxifahrer angefragt wird, sondern diese Anfrage geht an viele zeitgleich raus. Nicht an alle, aber an quasi alle, die dafür passen. Und bei uns ist es ja so, je nach Filterung, die man eingestellt hat, ob jetzt vor Ort oder online, oder ob man sagt, man hat ein bestimmtes Themen, einen bestimmten Themenwunsch, entsteht eine Gruppe an Menschen, die für diese Anfrage geeignet ist. Und diese kriegt dann in Echtzeit eine Benachrichtigung. Das heißt, es gibt keinerlei zeitliche Verzögerung. Und das ist auch der Grund, warum wir teilweise an Schulen auch am gleichen Tag abberufen werden. Und in Echtzeit kriegen dann mal schnell 20 bis, kommt ein bisschen auf die Region an, 100 Leute zeitgleich eine kurze Benachrichtigung. Und die Person, die zuerst die Anfrage annimmt, erhält den Zuschlag. Bei den anderen verschwindet sie direkt wieder. Das heißt, es kommt auch nicht zur Doppelbuchung oder sowas. Und hat dann quasi die Zusage. Und bei einer Stunde vor Ort läuft es dann so ab, dass man 15 Minuten vor Stundenbeginn am Sekretariat sich trifft. Dort muss die Person dann abgeholt werden. Auch da haben wir an jeder Schule so ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Es ist immer eine verantwortliche Lehrkraft für uns vor Ort, die natürlich dafür verantwortlich ist, dass unser Live-Teacher auch das richtige Klassenzimmer findet, gegebenenfalls vielleicht noch einen Laptop hat zum Anschließen und da einfach eine Hilfestellung bekommt. Vielleicht auch noch wichtig, man kann vorab in der App theoretisch auch mit dem Live-Teacher noch chatten. Das heißt, wenn es wirklich Fragen geben sollte, kann man die vorab noch klären. Aber ansonsten ist es wirklich so geregelt, dass man auch ohne jegliche Absprache einfach die Person dann am Sekretariat trifft. Und bei der Online-Sache ist es so, dass man wirklich einfach sich mit seinen Anmeldedaten auf dem Schulcomputer oder seinen Laptop quasi anschließt an den Beamer und dann mit einem Knopfdruck quasi in unserer Web-App, also die kann man auch über den Browser abrufen, da muss man nichts downloaden, sich direkt mit unserem Live-Teacher verbindet. Das heißt, da gibt es kein irgendwie drittes Programm oder man muss irgendwas noch downloaden, sondern im Gegenteil, das funktioniert alles über jeden Browser. Genau, und sorgt eben dafür, dass es wirklich so unkompliziert wie irgendwie möglich ist und man da keinerlei Stress hat.
Wow. Ja, krass. Also, was uns jetzt, ich es vergesse, weil es ja genau dazu passt, sofort interessiert hat, gibt es eigentlich eine Art Liste oder eine Art Übersicht über die Leute, die in der Region oder die für unsere Schule in Frage kommen? Oder, weil das klang jetzt gerade so anders, ein bisschen nach Zufallsprinzip dann Anfragen gestellt werden. Natürlich nach Nähe, ist klar, und auch nach Expertise. Aber gibt es auch eine Einsicht, wer macht denn da eigentlich mit? Oder fällt das jetzt unter den Datenschutz oder so, wo man sagt, nee, also dafür haben die jetzt nicht zugestimmt oder das ist auch gar nicht das Ziel? Weil das war so ein Interesse da. Wir lassen erstens, das war so ganz oberflächlich gesagt, da lassen wir ja jeden in unsere Schule rein. Da würden wir schon gerne vorher wissen, wer das ist oder wer da zur Verfügung steht.
Genau, also hier ist vielleicht auch immer nochmal wichtig, diese Art, wie wir halt denken, irgendwie auch zu verstehen. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir versuchen, standardisierte Prozesse zu bauen, die halt deutschlandweit funktionieren. Das heißt, ich sag mal so, alle Live-Teacher, die man über uns bekommt, haben alle die gleichen Qualitätsstandards. Das heißt, egal ob man jetzt in Norddeutschland, Süddeutschland ist, die sind alle, haben alle die gleichen Prozesse durchlaufen. Da gibt es keine Unterschiede. Und wenn man sagt, das passt für einen selbst und die eigene Schule, also es ist ja auch immer alles quasi am Recht, ja, quasi mit dem Recht in Einklang, dann ist da, glaube ich, schon mal ein Haken dran, wenn man sagt, irgendwie man möchte eine andere Qualifizierung, dann können wir das eben nicht individuell für die Schule jetzt bieten. Und dann ist es so, der Grund, warum wir jetzt auch nicht in der App die Möglichkeit haben, dass man die einzelnen Live-Teacher sieht und auch deren Themen sieht und dann theoretisch sagen kann, genau die Person will ich gerne haben, liegt auch wieder an der Systematik, mit der wir arbeiten. Weil es natürlich so ist, dass viele Menschen, die bei uns mitmachen, das ist ja auch die Idee, wenn man so Bildung als gesamtgesellschaftlich betrachtet, sind das halt viele Menschen, die machen, ja, vor allem sind die berufstätig im Alltag. Das heißt, die können überhaupt nicht oft vielleicht zum Einsatz kommen, sondern machen bewusst bei uns mit, weil sie sagen, es gibt immer mal wieder die Chance, aber es kann auch mal sein, dass ich mal 8 Wochen überhaupt nicht kann, weil der Job vielleicht zu viel abverlangt oder auch privat, familiär. Und das ist auch der Hauptgrund, warum so viele Menschen bei uns mitmachen, weil sie diese Flexibilität so schätzen. Wenn wir jetzt aber anfangen würden zu sagen, man kann die Leute alle mit ihrem Profil sehen, selbst wenn es ohne Namen und im Einklang des Datenschutzes ist, wird es wahrscheinlich die Enttäuschung sehr, sehr oft sehr groß sein, wenn man als Schule sagt, diesen Handwerker, diesen Tischler, den werden wir gerne morgen früh haben, dann fragt man ihn an und dann sagt sagt er ab, weil er sagt, nee, ich habe irgendwie dreimal schon diesen Monat was gemacht, ich muss jetzt auch mal wieder arbeiten. Weswegen wir dann gesagt haben, wir drehen das Ganze um und als Schule gibt man eher an, wir wollen einen Tischler haben oder wir wollen jemanden aus dem Holzhandwerk und dann besteht auch noch für 5 andere in der Region die Möglichkeit, diese Anfrage anzunehmen, die man vielleicht so in der Liste gar nicht gefunden oder auch gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. So, und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was geht mittlerweile, was wir gebaut haben, weil es einfach die Nachfrage gab, ist, wenn man mal einen da hatte, wo man sagt, der war so gut oder diese Stunde war so besonders, die hätten wir gerne auch nochmal für die Parallelklasse oder für den Projekttag, dann kann man über unsere App auch nochmal jemanden wieder anfragen. Das geht schon, wenn die Person einmal schon mal da war. Einzig und allein, weil es die Schulen ohnehin dann immer gemacht haben, weil die Stunden dann immer so cool waren, dass wir gesagt haben, okay, die Funktion bauen wir. Aber von der Kerngedanke ist eigentlich ein anderer, der soll wirklich am Ende die Schule mit ihrer Situation, ne, dass sie immer mal wieder jemand von außen haben möchte, als auch unsere Live-Teacher, die halt wirklich aus dem echten Leben kommen und damit auch gerne diese Flexibilität beibehalten würden.
Okay, ja, aber ich glaube, aber ihr gehört, es gibt ein Feedback am Ende, oder? Das war, hast du am
genau.
Anfang, glaube ich, irgendwie erzählt.
Nach jeder Stunde gibt es immer noch mal ein Feedback, genau, dann haben wir einmal das komplett durchgesprochen, wie das abläuft. Nach jeder Stunde gibt es ein Feedback auch von den Schülerinnen und Schülern, die können das dann bei uns abgeben, anonym. Das wird sowohl dann an unseren Live-Teacher weitergetragen, als auch wir als Organisation sehen tagtäglich das Feedback. Der Live-Teacher selber gibt auch eine Rückmeldung, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil wir natürlich auch wissen wollen, hat das alles geklappt? Die Schulen, mit denen wir arbeiten, da arbeiten wir halt partnerschaftlich auch zusammen. Und ich sage mal so, das Schlimmste, glaube ich, wäre für uns, dass da jemand sich die Zeit nimmt, zur Schule fährt und dann ist die verschlossen, weil irgendjemand eine Anfrage gestellt hat und das Datum irgendwie verwechselt hat. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Passiert auch mal, ist klar, wir sind alle nur Menschen. Aber dann haben wir zumindest die Rückmeldung und können schauen, dass das nicht nochmal passiert.
Ja, ja. Nee, weil ich meine nur, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt, im schlimmsten Fall angenommen, da kommt jetzt einer daher und erzählt, wie scheiße Impfen ist oder dass die Erde flach ist oder, ich meine, man muss ja nur überlegen, er wird politisch, ich meine, wir haben 20%, die wählen jetzt nicht unbedingt die Partei, die wir in der Schule quasi für Werbung machen wollen. Wir wollen für gar keine Partei Werbung machen in der Schule, aber es ist ja auch so, dass manche versuchen ja auch Fuß zu fassen, zum Beispiel über euch, ja, also ihr seid sicher da auch eine Möglichkeit an Klassen. Und das sind ja immerhin 30 Leute, die ich da bequatschen könnte und beeinflussen könnte. Klar, wenn ich jetzt daneben sitze, dann würde ich sagen, oh Moment, stopp. Ja, dann habe ich quasi da einen Griff drauf. Und wenn dem so wäre, wer würde ja das rückgemeldet werden? Also ich würde, wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich sagen, hallo, also wie kann das sein? Ja, also der dürfte ja da nicht nochmal. Oder er fliegt aus dem Filter oder wie auch immer. Also das denke ich. Ein
bisschen zur Anzeige. Also wir hatten zum Glück noch keinen Fall wie diesen. Aber natürlich ist ehrlicherweise das natürlich eine der Hauptängste, aber auch für uns eine der wichtigsten Komponenten, dass wir sagen, wir arbeiten hier mit minderjährigen Menschen. Die Schule ist ein geschützter Ort und wir müssen sicherstellen, dass unser Angebot genau trotzdem da noch reinpasst. Wir arbeiten letztendlich mit Menschen. Das heißt, das ist nun mal leider so ein bisschen das größte Problem, dass man natürlich leider nie die 100%ige Sicherheit hat. Aber alles, was es da zu beachten gibt, bisher zumindest, was wir bisher mitbekommen haben, beachten wir halt. Das heißt, unsere Stunden sind auch frei von Politik, Religion und Werbung. Das ist etwas, was auch nochmal schriftlich unterzeichnet wird von jedem, der bei uns mitmacht. Aber letztendlich haben wir natürlich keine Möglichkeit, in die Köpfe der Menschen reinzuschauen und haben dann eben dieses Feedback zumindest als Möglichkeit im Nachgang mitzubekommen, wenn wirklich mal was schiefgegangen sein sollte. Plus, das sage ich auch immer ganz gerne, wir sind eine lernende Organisation von Tag 1, uns gäbe nicht, wenn wir nicht tagtäglich immer wieder überlegen, wie können wir Prozesse besser machen. Das heißt, ich glaube, auch da werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit noch viel lernen und wann immer es da auch irgendwie vielleicht auch technisch irgendwie noch bessere Möglichkeiten gibt, Sachen auszuwerten, dann bin ich, glaube ich, ganz sicher, dass wir immer die Ersten sind, die da mitmachen. Also ich kann es mal so sagen, das Feedback, was jetzt reinkommt, wird natürlich auch mittlerweile von der KI überarbeitet, abgefangen und natürlich auch da gibt es eine Zusammenfassung für uns, dass wir wirklich tagtäglich schauen, gab es hier vielleicht irgendwie eine kritische Stimme und wir können dann direkt da reingehen und nachfragen, ob alles in Ordnung war.
Ja klar, ich meine, das mit der Menge an Leuten ja gar nicht mehr machbar, wenn man das auch noch alles durchlesen muss, das ist ja klar. Das waren so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, da hätte ich jetzt Angst vor. Ja? Also wenn ich das jetzt riskiere, weil das ist ja in meiner Verantwortung, das heißt, ich habe ja die Verantwortung immer noch, ich kann sie auch nicht abgeben. Also ich bin als Lehrer auch, wenn das manche so denken, an einem Wandertag zum Beispiel, mit einem schönen Klettergarten gehen oder schön ins Schwimmbad, dann sage ich, da ist der Bademeister, der hat jetzt das Sagen, nee, Das können wir als Lehrer, dürfen die Verantwortung da auch eigentlich gar nicht abgeben und haben die Aufsichtspflicht auch während solche Leute dann in der Klasse stehen. Deswegen würde ich das auch nie riskieren, da den Raum zu verlassen, sondern mir das natürlich mit anhören, weil ich erstens das Interesse dran hätte und auch das nicht riskieren würde. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist schwierig. Also ich denke das aber an deutschlandweit so, also die Aufsichtspflicht ist jetzt nichts Bayerisches oder so. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und bei uns ist es wirklich so, die Schule ist zu. Ne? Also ihr kämmt gar nicht bis zum Sekretariat. Also die Schule ist geschlossen, die Türen sind zu. Man muss unten klingeln, Kamera, wer sind Sie und was wollen Sie? Und so ist es mittlerweile, gell? Wenn man sich das so überlegt aus meiner Schulzeit. Zue Schule, das gab es sicher nicht. Da konnte jeder rumrennen, um Gottes Willen. Ja, aber die Zeiten haben sich da echt, die Erwartungen der Eltern sind auch so und vielleicht auch zu Recht, vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber man hat einfach Befürchtungen und ja, genau.
Ja.
Ich habe noch eine Sache am Ende, die ist natürlich schon auch spannend ist. Firmen können ja sich so weit engagieren, dass sie ihren Mitarbeitern dann, dass sie die freistellen, oder? Das heißt, die kriegen also ganz normal halt das als Arbeitszeit bezahlt, oder? Das heißt, ihr kooperiert so mit einer größeren Firma. Ich gehe jetzt mal von München aus, also ich, mein Vater zum Beispiel hat bei der Allianz gearbeitet, das würde die Allianz jetzt quasi zustimmen und sagen, ja, wir engagieren uns bei euch und wenn jemand angefragt wird, dann kann der für die Zeit die Arbeit verlassen und muss aber nicht befürchten, dass ihm das als Pause angerechnet wird, oder? Oder wie läuft sowas bei so größeren Firmen? Ich meine, beim Schreiner, das ist seine Sache und seine, wenn er selbstständig ist oder so.
Ganz genau. Das heißt bei uns Bildungspartnerschaften und als wir uns, also es ist ja auch alles mit der Zeit gewachsen, irgendwann überlegt haben, ja, was wir hier vorhaben, ist halt groß und jetzt haben wir so um die 20.000 Nutzer auf der Plattform, aber wir denken natürlich eher Richtung 100 oder vielleicht irgendwann eine Million Nutzer, dann muss man halt überlegen, okay, wie kann man das schaffen? Was wir halt schnell festgestellt haben, ist, dass viele Menschen, die bei uns mitmachen, berufstätig sind und das dann teilweise wirklich in ihre Freizeit gepackt haben, das heißt entweder am Abend weitergearbeitet haben oder wir hatten, also bis heute haben wir viele, ich sage mal, Anführungsstriche Verrückte, aber positiv gemeinte dabei, die sich teilweise wirklich einen halben Tag Urlaub für ihren Einsatz nehmen, weil sie halt das so gut finden und ihnen das so großen Spaß macht, ihr Wissen da weiterzugeben. Weswegen wir aber dann frühzeitig schon gesagt haben, okay, wie können wir denn das mit den Arbeitgebern irgendwie so hinbekommen, dass diese Menschen eventuell das auch während der Arbeitszeit machen können. Im weitesten Sinne ist das ja auch dann irgendwo eine Spende, die wir von Unternehmen bekommen. Leider jetzt nicht direktes Geld, aber zumindest schenken sie uns Zeit ihrer Mitarbeitenden, die sie ja in der Zeit bezahlen. Also das war so ein bisschen der Kern oder die Ausgangslage, wo wir dann gedacht haben, okay, das wäre doch mal spannend. Und dann haben wir mit ersten Unternehmen gesprochen, haben gelernt, es gibt Corporate Volunteering, das heißt ehrenamtliches Engagement von Mitarbeitenden. Und das ist relativ verbreitet, vor allen Dingen interessanterweise auch bei vielen amerikanischen Unternehmen, wo das fester Bestandteil ist. Das heißt, die haben wirklich eine feste Stundenanzahl pro Jahr, die sie ehrenamtlich während der Arbeitszeit investieren dürfen. So, und das war für uns ein ganz spannender Ausgangspunkt, wo wir dann gesagt haben, Moment, kann es nicht sein, dass wir eigentlich mit unserer Plattform das ideale Corporate Volunteering bieten, weil Unternehmen ja die Möglichkeit haben, sehr individuell und total flexibel ihre Mitarbeitenden bei uns einzubringen. Das heißt, es braucht nicht irgendwie einen ganzen Tag, wo das ganze Unternehmen dann unterwegs ist und ich sag mal so, das ist halt auch so ein Klassiker, man geht dann irgendwie ins Hospiz oder ins Kinderheim und dann malt man da einen Tag die Wände an, verlässt das Ganze wieder und der Organisation, der das zugutekommt, die sind da auch immer, ja, sagen so, es ist jetzt nicht wirklich die große Wirkung, die da erzeugt wird, wenn da mal ein Tag 20 Leute kommen und wahrscheinlich auch am Ende mehr Arbeit machen, als dass es jetzt wirklich ein echter Vorteil ist, da diese Wand gestrichen zu bekommen. Das heißt, es fehlt auch so ein bisschen in Deutschland an so einer Struktur, wo man sagt, man kann als Unternehmen wirklich einen echten Mehrwert leisten. Und bei uns ist halt das Attraktive, dass, wie es halt auch für die Einzelperson der Fall ist, man nur Stunden annimmt, wenn man Zeit und Lust hat. Und das bedeutet wiederum, dass es eben sehr gut integrierbar in den Arbeitsalltag. Und da haben wir jetzt schon erste Unternehmen deutschlandweit, die eben sagen, ja, unsere Mitarbeitenden dürfen hier mitmachen, die dürfen, keine Ahnung, wir haben ein Unternehmen, die haben 24 Stunden pro Jahr, Zeitstunden, darf quasi bei uns eingebracht werden während der Arbeitszeit. Für uns ist es toll, weil es Menschen sind, die dürfen es während der Arbeitszeit machen. Die haben eine gewisse Stundenkontingente, die sie wirklich bei uns fest einbringen dürfen oder auch sollen. Was wir natürlich sicherstellen als Organisation, auch wieder wie bei den normalen Menschen, sagen wir, die als Einzelpersonen mitmachen, ist, dass das Ganze frei von Werbung ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, selbstverständlich. Aber das ist genau ja auch unsere Aufgabe, die Qualität hochzuhalten. Das heißt, die dürfen natürlich ihren Job vorstellen. Es ist aber nicht erlaubt, jetzt mit Logos zu arbeiten oder am Ende ein Prospekt rumzugeben. Das ist nicht die Idee. Und wir sehen natürlich auch jetzt schon in der Datenbank, dass viele, die zwar hier mitmachen, vielleicht von einem Unternehmen kommen, aber oft auch ganz andere Themen einbringen. Also die reden dann über ihren beruflichen Werdegang, der ja oft dann vielleicht auch in vielen anderen Unternehmen war. Die reden über ihre Ausbildung. Aber wir haben auch Menschen dabei, die erzählen über ihre Hobbys, ne? Also es kann wirklich vielfältig sein, bis hin zu jemandem, der mal eine Weltreise gemacht hat. Also das ist ganz schön zu sehen und eben eine tolle Möglichkeit, da auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und natürlich auch langfristig, ich sag mal, mit einem Schlag richtig viele Menschen auf die Plattform zu bekommen. Also wenn man überlegt, die Großkonzerne haben dann ja zehntausende Mitarbeiter. Wenn man es da schafft, irgendwie langfristig die Hälfte oder ein Viertel davon auf unsere Plattform zu bekommen, haben wir nicht nur ein ungemein mehr Wissen auf der Plattform, sondern natürlich auch ganz viele Menschen, die Lust haben, sich aktiv bei uns einzubringen. Damit spart uns natürlich auch wieder Werbekosten, weil wir mehr Menschen dabei haben. Und ein letzter Satz noch dazu. Das, was wir hier aufgebaut haben, also diese Bildungspartnerschaften für Unternehmen, haben wir auch für Vereine aufgebaut, die ja oft das Problem haben, dass sie bereits an Schule aktiv sind. Die geben dann da irgendwie Workshops zu Anti-Mobbing oder zu Demokratie. Das heißt, da gibt es ja schon sehr, sehr viele Anbieter deutschlandweit, die tolle, wertvolle Arbeit machen, aber deren größtes Problem ist immer die Abstimmung mit den Schulen. Und denen bieten wir genauso auch unsere Plattform an, die sich quasi dann öffnet, wo sie die Möglichkeit haben, einfach auch als Bildungspartner bei uns mitzumachen. Im Detail, das steht auch alles auf unserer Website, kriegt man einen Partnercode. Das heißt, wir haben da wirklich auch so ein Tracking noch eingerichtet, dass die Vereine genau am Ende des Jahres auch sehen können, wie viele Stunden sie ermöglicht haben. Aber das war mir auch immer ganz wichtig, so wenn man Bildung als gesamtgesellschaftlich betrachtet, da muss man natürlich auch Unternehmen und Vereine mitdenken und denen auch die Möglichkeit geben, über unsere Plattform auch ihr Wissen in die Schule zu bringen.
Ja, ich wusste davon so marginal ein bisschen was von solchen Bildungspartnerschaften. Das ist ja irgendwie diese Corporate Social Responsibility oder wie die Firmen das nennen, oder aus dem Marketing, wo man dann sagt, ja, wir drucken jetzt zum Beispiel euer Logo in unseren Jahresbericht und sagen, schaut's hier, da engagieren wir uns in dem Teil und in dem Teil und in dem Teil. Das heißt, die Firmen selber müssen eigentlich sich gar nichts überlegen, sondern greifen quasi dann eure Idee auf und unterstützen die. Das ist natürlich schon eine Win-Win-Situation. Wenn du jetzt an einen Punkt denkst, der, sage ich jetzt mal, für die nahe Zukunft ausgebaut wird oder besonders wichtig ist, welcher wäre denn das? Du hast jetzt wahnsinnig viel Sachen angesprochen, die schon da sind und die vielleicht auch noch kommen. Aber was ist so der Punkt, der als nächstes quasi ansteht? Wo du sagst, da wollen wir, klar, mehr Leute, klar, mehr Schulen, das ist klar. Ist da irgendwas, wo du drüber reden darfst, sag jetzt mal, oder wo man sagt, naja, das ist so unser nächstes Ziel oder unser nächster Milestone?
Ja, also bei uns ist es wirklich am Ende des Tages, sehen wir uns ja schon auch irgendwo als Tech-Startup, auch wenn wir natürlich Social-Tech-Startup sind. Und ich glaube, meine meiste Zeit oder auch, wo ich, wenn ich Geld übrig hätte, rein investieren würde, ist immer die Technologie. Weil wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, je besser die App ist, desto ausgeklügeltere Funktion sie hat, desto besser werden auch die Stunden, die wir letztendlich in der Schule ermöglichen. Das heißt zum einen natürlich, ne, auf Schul- und Lehrerseite zu schauen, was wird gewünscht, welche Funktionen sind da vielleicht noch wichtig, bis hin, dass wir auch bei der Qualifizierung noch mehr auch am Ende mit KI noch da weiterarbeiten, weil das natürlich eine tolle Möglichkeit ist, ganz individuell für Vorbereitung zu sorgen der Menschen, die wir da in die Schule bringen. Das heißt, ich glaube, das ist so, ja, für uns, Technologie, sage ich immer so, der größte Hebel, dass wir sagen, das, was wir hier vorhaben, auch mal an 100.000 User gedacht, das funktioniert halt nur, wenn wir die Technologie weiter ausbauen, weil wir am Ende des Tages als soziales Unternehmen, was wir ja so sind, einfach nicht die Gelder haben, dass wir ein Team aufbauen können, was 100.000 Leute managen kann. Aber wir können die Technologie dafür bauen, die dann wiederum skalierbar dafür sorgt, dass trotzdem die Qualität extrem hoch bleibt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Daten einfließen, die ausgewertet werden könnten, wenn man die Manpower hätte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne, dass da gerade bei der Ausbildung auch, glaube ich, also das abzudecken quasi immer, ne, das Feedback quasi direkt einzuschleifen, quasi wieder auch in diese Tipps und Tricks, die man dann so mitbekommt. Ja, cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ganz herzlichen Dank, das war total spannend und ich habe eigentlich alle meine Fragen beantwortet bekommen, zu meiner Zufriedenheit auch, und hoffe, dass unsere Schulleitung sagt, ja, das testen wir mal, weil ich finde es einfach
natürlich auch.
Ich finde spannend, ich finde insbesondere den Punkt halt spannend, ja, bei allem Risiko, das muss ich sagen, da bin ich natürlich dann auch nervös, da werde ich jetzt sicher, wenn das wirklich dazu kommen sollte, werde ich da schon nervös sein, wer kommt jetzt da, wen setzt ihr mir jetzt da rein, weil das kennt man einfach nicht, also das muss man auch immer noch dazu sagen, so vielleicht abschließend von meiner Seite als Tipp, ein Lehrer ist in seinem Klassenzimmer natürlich schon so ein kleiner, nicht allein Herrscher, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber er sitzt schon da und fühlt sich natürlich schon als der Ansprechpartner seiner Klasse und so weiter. Und ich glaube, das führt dazu, dass man immer ein gewisses Misstrauen und nicht im negativen Sinne, sondern ist ja ein Schutzmechanismus. Ich meine, man steht vor den Kindern und ist für die verantwortlich und will dann natürlich maximal das Beste einfach für die. Und dann ist es ein ungutes Gefühl, da kommt jetzt keiner, den irgendwer vor uns aus meinem Kollegium von Schülern schon mal gesehen hat. Und ich glaube, das ist der Kern. Ja. Nicht das Misstrauen, sondern einfach der Kern der Unsicherheit. So wäre es zumindest jetzt bei mir. Ja.
Absolut. Und das ist auch, also ehrlicherweise auch noch richtig so. Ne? Das ist auch die Hauptaufgabe der Schule, da diesen Schutzraum aufrechtzuerhalten. Genau. Und unsere Aufgabe ist es wiederum zu schauen, wie können wir das mit der Zeit noch besser, aber jetzt auch schon auf dem Niveau machen, dass es eben zu den Anforderungen der Schule passt.
Ja, genau. Und es kam dann auch die Frage, ja, wie ist das mit dem polizeilichen Führungszeugnis? Du hast ja gesagt, ja, genau.
Ja, das alle ist ja ein erweitertes, Punkt, ne?
Genau.
Richtig,
ja,
total. Genau.
Richtig,
genau.
Und dann, das war quasi auch von unserem Chef so eine, so, wenn das so wäre, oh, dann können wir weiterreden, dann wäre es dann wär's wirklich, ne? Weil auch er natürlich die Verantwortung trägt, ne?
Ja. Klar,
ja, das ist logisch.
Total.
Ja, super, ja, dann hoffe ich, dass wir voneinander hören über die App, wie auch immer, also dass wir, genau, und auch so vielleicht in Kontakt bleiben über Social Media, folge ich euch ja eh und kriege die Neuigkeit mit und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja spontan so dir die Zeit genommen hast, weil, wie gesagt, so wie sich das anhört, habt ihr wirklich alle Hände voll zu tun.
Total gerne. Wir freuen uns wirklich über jede Schule, die dazukommt. Wie gesagt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn es am Ende keine Schulen gibt, die das nicht nutzen, dann ist auch unsere Arbeit vertan. Von daher hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, gerne. Vielen Dank. Mach's gut, lieber Ludwig.
Ciao. Ciao, ciao.
Ja, und das war's schon wieder für heute und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.
Bits, Buffs.